Die Lesung steht heute in Matthäus Kapitel 6, die Verse 5 bis 9. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Jesus sagt hier: Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon, bevor ihr ihn darum bittet. Ihr sollt so beten: Unser Vater im Himmel. Soweit das Wort der Heiligen Schrift, der Herr segne es an uns durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Amen.
Ich bitte. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du zu uns reden willst durch deinen Heiligen Geist. Und darum bitten wir dich jetzt, dass du unsere Herzen aufmachst und dass du das sagst, was wir für unser Leben jetzt brauchen. Amen. Wir beginnen heute eine neue Predigtreihe, die uns mit dem Gebet beschäftigen wird. Manche sagen ja, Gebet, das kommt mir wie so ein Selbstgespräch vor. Wir haben das Gefühl, wir reden mit uns selber. Oder andere haben den Eindruck und sagen, Mensch, was soll ich eigentlich beten? Ich weiß gar nicht, was ich beten soll. Bringt es das überhaupt zu beten? Oder wir reden mit einer Art Nikolausgott, der soll uns den Wünschesack mitbringen und das bringen, was wir so brauchen. So eine Art Scannerkasse, wo wir das Wichtigste und was wir sonst irgendwo uns nicht mit unserem Geld kaufen können, das wir irgendwie da durchbringen und durchschleusen. Gott wie eine Scannerkasse. Zu wem beten wir eigentlich? Bei der Scannerkasse ist uns die Kasse ja egal. Hauptsache, wir haben unsere Ware. Zu wem beten wir? Das ist eine ganz grundlegende Frage. Betest du zu einem Wünsche-Nikolaus-Gott, zu einer Scannerkasse? Betest du zu dem Schöpfer des Universums? Betest du zu dem Weltrichter, zu dem Weltlenker? Zu wem betest du? Diese Frage ist ganz entscheidend wichtig. Ich erinnere noch mich, als ich als Jugendlicher mit meinen Eltern im Ausland war. Und ich bin jetzt nicht so der Schreibertyp, aber wir haben dort Karten geschrieben. Ich glaube sogar, ich selber auch. Und wir haben uns da ziemlich viel Mühe gegeben und haben die losgeschickt. Und als wir dann wieder zu Hause angekommen sind in Deutschland, haben wir gewartet. Und natürlich gedacht, das dauert natürlich ein bisschen, bis es ankommt. Und haben gewartet auf Reaktionen. Aber es kam nichts. Dann haben wir noch ein bisschen mehr gewartet und haben gedacht, aber es kam keine Reaktion. Irgendwann haben wir es nicht mehr ausgehalten und haben gesagt, wie schaut es denn aus? Habt ihr eine Karte bekommen? So? Die haben gesagt, eine Karte, wie? Dann sagt er, ja, wir haben Karten losgeschickt. Aber die haben nichts bekommen. Und da ist uns eingefallen, Mensch, wir haben was ganz Wichtiges vergessen. Wir haben uns sehr bemüht mit den Karten. Wir haben ganz tolle Karten ausgesucht und so. Und so wunderbare Sachen wie draufgeschrieben, liebe Grüße aus dem Urlaub oder sowas. Sehr weltbewegendes. Und wir haben eins vergessen. Wir haben die Adresse draufgeschrieben, aber wir haben vergessen, Germany draufzuschreiben. Das ist irgendwo versandet im Ausland. Es kam nicht an. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die richtige Adresse haben. Und auch beim Beten ist es wichtig, dass wir die richtige Adresse haben, dass die Adresse stimmt. Und Jesus lehrt seine Jünger im Vater Unser, wie die Adresse lautet, an die wir unsere Gebete schicken sollen. Jesus sagt, wenn wir beten, dann sollen wir so beten, Vater Unser im Himmel. Viele Menschen beten zu einem anderen Gott als ich. Viele Menschen sagen ja, ich finde meinen Gott in der Natur. Ich finde meinen Gott in der Natur. Dieser Gott, den Sie meinen, der ist ein Teil dieser Welt. Und das muss aber ein anderer Gott sein, als der Gott, der sich uns in der Bibel vorstellt. Nämlich ein Schreiner, der zum Beispiel hier diesen Altar gemacht hat. Den finde ich nicht in diesem Altar. Den finde ich nicht in einem Tisch. Ich kann diesen Altar anschauen und denken, boah, das ist toll. Der Schreiner, der hat was drauf. Aber ich werde, auch wenn ich ewig lang diesen Altar anschaue, nicht drauf kommen, wie ist der Schreiner? Wie ist der? Ich kann denken, Mensch, der hat was drauf, aber ich komme letztendlich nicht weiter und so ist in der Natur auch. Dass wenn wir in der Natur sind, dann können wir staunen über die Größe und die Macht Gottes. Aber letztendlich finden wir in der Natur Gott selber nicht. Denn Gott ist außerhalb der Natur, er ist nicht in dieser Welt. Wir können in der Natur staunen, aber er findet sich nicht in der Natur. Und dadurch, dass er nicht innen drin ist, hat er unendliche Möglichkeiten, übersieht viel mehr unser kleines Leben, weil er einen viel weiteren Blick hat als wir. Er ist nicht so beschränkt, begrenzt wie wir, weder in unserem Denken noch in sonstigen Grenzen. Es ist auch so, mal Hand aufs Herz, wolltest du zu einem innerweltlichen Gott beten? Wir beten ja auch nicht zum Strom oder irgendwelche solchen Dinge, von denen erwarten wir das, was sie tun sollen oder können, aber wir beten nicht zu denen, dass wir da irgendwie sowas Ernsthaftes erbitten würden. Weil Gott nicht in der Welt ist, in der Welt aufgeht, deswegen hat er Macht, unwahrscheinlich Macht. Er kann schaffen, was er will. Und diesen Gott kann man anrufen. Er hat Macht zu hören. Er hat Macht, Situationen zu verändern. Er tut sogar Wunder. Und es lohnt sich, ihn anzurufen. Die Natur lässt mich staunen über die Größe des Schöpfers. Aber die Natur, in der Natur finde ich nicht den Schöpfer. Wir Deutschen haben ja ein bisschen ein Problem bei unserem Begriff, wenn es heißt Vater im Himmel. Mit Himmel sind wir ein bisschen beschränkt mit unserem Wort. Die Engländer sind da ein bisschen weiter aufgestellt. Die haben ja zwei Worte für Himmel. Die meisten wissen es, Sky and Heaven. Und das bezeichnet eben diese zwei Dimensionen. Sky ist das, was wir sehen können. Und Heaven ist Gottes Wirklichkeit, Gottes Dimension. Der russische Weltraumfahrer Gagarin, der hat es eben auch verwechselt. Und da hat er mal spöttisch seinen Astronautenkollegen Glenn, den Amerikaner, gefragt, hast du vielleicht Gott gesehen, als du da überirdisch im Weltraum geflogen bist? Und daraufhin hat Glenn geantwortet und hat gesagt, der Gott, an den ich glaube, der ist nicht von der Art, dass ich ihn aus der Luke des Raumschiffs hätte sehen können. In der Bibel sieht man das vorher schon. Salomo betet zum Beispiel im 1. Könige 8, siehe der Himmel und aller Himmel, Himmel, das heißt, das ganze Universum, das kann dich nicht fassen. Himmel ist also nicht das da oben, was wir sehen, sondern Himmel ist der Bereich Gottes, der alles unsere Vorstellungen übertrifft. Dieser Gott, den wir nicht begreifen können und der uns trotzdem ganz nahe sein will in unserem Leben, in unserem Alltag. Wir können uns heute das ja viel besser vorstellen als die Leute damals zur Zeit der Bibel. Denn wir können uns gerade hier unterhalten. Ich könnte mein Handy rausholen, wenn ich es dabei hätte, und anrufen und mit irgendjemandem in Afrika oder Amerika oder sonst wo telefonieren und sprechen. Über Skype sogar mit Bild. Das konnten sich Leute damals nicht vorstellen. Wenn wir Menschen schon solche Dinge erfinden können, wie erst recht Gott, dass er zu jeder Zeit überall für jeden Menschen zur Verfügung stehen kann. Gott ist im Himmel. Das ist das Erste. Ups. Lukas, gibst du mir? Genau. Gott ist im Himmel. Ein zweites. Jesus sagt, Vater unser. Das geht uns so schnell über die Lippen. Aber wenn wir uns mal klar machen, wer Gott ist, dann ist das unfassbar. Das ist unfassbar. Wir haben nämlich kaum eine Ahnung von der Heiligkeit und der Macht Gottes. Gott rief ein Wort und das Universum entstand. Gott rief ein Wort und die Sterne sind in ihre Position gegangen. Der allein Unsterblichkeit hat, der allein alle Macht hat, der in einem Licht wohnt, in einer Herrlichkeit, wo niemand zu ihm kommen kann. Zu diesem großen, heiligen, mächtigen, erhabenen Gott. Vater sagen, wer darf das, wer kann das? Es darf nur einer, ein einziger, Jesus Christus. Manche sagen vielleicht, naja, okay, nehmen wir mal an, es gibt einen Schöpfer. Wenn der wirklich das alles gemacht hat, dann ist er so erhaben und mächtig, dann kann der mich doch nicht kennen. Dann kann der doch mich nicht lieb haben. Ich als kleiner, unbedeutender Mensch auf dieser Welt. Die Erde ist eins der kleinsten Sterne und im Vergleich zu dieser kleinen Erde sind wir wie Milben in einer Käserinne oder irgend sowas. Wie sollte Gott mich kennen und mich lieben? Diese Frage ist völlig berechtigt. Die Frage ist berechtigt. Die Zahl der Sterne ist unvorstellbar groß. Stell dir einen Sandstrand vor, der 2 Meter tief ist, 50 Meter breit und 50.000 Kilometer lang. diese Sandkörner, die da in diesem Sandstrand wären, die entsprechen ungefähr der Zahl der Sterne, der Anzahl der Sterne, sagen Wissenschaftler. Und auf einen dieser kleinen Sterne davon bin ich auch wieder einer unter ganz, ganz vielen. Angesichts des gigantischen Universums, da sind wir als Menschen wirklich absolut vernachlässigbar. Das heißt, wenn mir aufgeht, wie gigantisch groß Gott ist, dass er sowas schafft, dann muss ich in Ehrfurcht eigentlich vor ihm erstarren und denken, es ist ja unglaublich, wie gigantisch groß Gott ist. Wir können uns Gottes Größe haben halt gar nicht groß genug vorstellen. Und ich dagegen, wer bin ich? Eigentlich ein Nichts. Und schau, genau das ist das Wunder des Evangeliums. Dass dieser gewaltige Gott, sich so herablässt zu uns Menschen, das haben wir an Weihnachten wieder gefeiert, dass ich in Jesus Christus seine Hand fassen kann, dass ich in Jesus Christus sagen kann, mein Vater. Das ist zum absoluten Staunen. Ich darf zum Schöpfer dieses gewaltigen Universums Vater sagen. Ich darf du zu ihm sagen. Und das versteht man erst durch Jesus Christus, wenn man ihn als seinen Herrn hat. Wenn mir klar ist, dass nur der Sohn Zugang zum Vater hat und nur er Vater sagen kann, dann stellt sich die Frage, wie ist das möglich, dass ich als Mensch das auch darf, was ich dasselbe Recht habe? Und das geht nur deshalb, weil Jesus Menschen zu seinen Brüdern macht und damit auch zu Kindern Gottes. Und deswegen ist das Erste, das Wichtigste, ein Kind Gottes zu werden. Und davon redet die Stelle in Johannes 1, Vers 12, da heißt es, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Schau, durch die Sünde ist uns die Tür verschlossen zu Gott. Und Jesus Christus macht sie weit auf für jeden, der es will. Kann ein Kind Gottes werden. Jeder, der es möchte, hat das Recht, dass er Gott zum Vater bekommt, dass er die Vollmacht an die Jünger, Nachfolger weitergibt. Darum haben wir den Vater, den Schöpfer, nicht ohne den Sohn. Es gibt keinen Zugang ohne Jesus Christus. Es gibt ja nicht wenige Menschen, die sagen, wir Menschen sind alle Kinder Gottes. Das hört sich gut an, es ist aber nicht so. Wir sind alle Geschöpfe Gottes und wir sollen alle Kinder Gottes werden, aber wir werden es nur durch den Sohn, durch Jesus Christus. Wir sehen also, wenn wir das Vaterunser beten dann, und ernsthaft beten, dann stolpern wir eigentlich schon über die ersten beiden Worte. Und wir müssen uns fragen, ja, Vaterunser, bin ich ein Kind Gottes? Bin ich das wirklich? Gehöre ich zu Gott als meinem Vater? Bin ich wiedergeboren durch Gott? Denn das ist das normale Verhältnis eines Christen. Ein Christ ist jemand, der Gott zu seinem Vater hat. Das ist das Erste, dass wir uns klar werden müssen, Kind werden. Gott ist Schöpfer, Weltenrichter, aber in erster Linie ist er mein Vater. Schöpfer, Weltenrichter, Weltenlenker, das ist sozusagen, sind seine Berufe. Aber Vater ist die Beziehung zu mir, wo ich in dieser Beziehung stehe. Und das ist entscheidend. Warum ist es wichtig? Es ist wichtig, dass wir die Folgen der Kindschaft kennen. Ich möchte mal 4 Folgen nennen. Das Erste, was, wenn wir Gott zu unserem Vater haben, was uns das gibt, wir Menschen fragen immer, was bringt mir das? Das Erste, was es mir gibt, die Folgen der Kindschaft, heißt, ich bekomme einen unverlierbaren Wert. Du gehörst zu einer neuen Familie, zur Familie Gottes. Das heißt, du bist ein Königskind und das ist nicht nur so ein Ausspruch, sondern das ist wahr. Du gehörst zu dem Größten überhaupt, den es gibt. Denn Gott ist jetzt dein Vater. Und das gibt dir einen unverlierbaren Wert. Wir Menschen denken immer, ich muss meinen Wert produzieren. Mit Leistung, mit meinem Ansehen, mit meinem Aussehen, mit meinem Beruf und meinem Geld und was weiß ich wie. Was tun sich da Menschen ab ihr Leben lang, um einen Wert zu erarbeiten? Und es ist so befreiend zu wissen, ich habe einen Wert. Den verliere ich auch nicht, wenn ich meinen Beruf verliere. Den verliere ich nicht, wenn ich mein Geld verliere. Wenn ich vielleicht am Ende meines Lebens nicht mehr viel kann, nicht mehr viel leisten kann. Ich verliere den nicht, weil ich weiß, ich gehöre in diese Familie hinein. Das gibt uns einen unendlichen, unverlierbaren Wert. Vergiss das nie. Die Gesellschaft sagt etwas ganz anderes. Die sagt eben, du musst dir das erarbeiten. Aber ich muss mir das nicht erarbeiten, sondern ich bekomme das Geschenk durch Gott. Das ist das Erste. Das Zweite ist Interesse. Gott interessiert sich für dein Leben. Auch wenn Gott ganz, 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 ganz viele Kinder hat, er interessiert sich für das einzelne Leben. Das können wir an Jesus sehen, dass oft eine Masse da war und er sieht den Einzelnen, die einzelne Person. Er sieht die einzelne Person und fragt, wie es ihr geht. Er schaut sie an. Und genau so ist Gott. Er interessiert sich, was dich bewegt. Deine Freuden, deine Sorgen, deine Ängste, deine Nöte, was dir zu schaffen macht, wo du dich überlastet fühlst. Gott sieht dich, er hat Interesse an dir. Warum? Weil du ihm unendlich wertvoll bist. Er hat dieses gigantische Universum geschaffen für dich. Er hat das gigantische Universum geschaffen, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Er hat Interesse an uns. Ein nächstes. Folgen der Kindschaft heißen Zugang. Ich habe Zugang zu Gott. Ich erinnere mich noch, als ich als Kind zu Hause bei meinen Eltern lebte. Wenn Leute zu meinem Vater wollten, dann mussten sie erst mal klingeln. Dann hat die Sekretärin, wenn sie da war, aufgemacht und gefragt und hat versucht, denen weiterzuhelfen und notfalls sie angemeldet bei meinem Vater und dann konnten sie in das Zimmer reingehen. Wenn ich was von meinem Vater wollte, dann habe ich nicht geklingelt. Dann bin ich rüber, habe vorsichtig bei der Sekretärin geklopft, gefragt, ist jemand drin? Und wenn sie gesagt hat, nee, dann bin ich einfach rein. Ich glaube, ich habe nicht mal bei meinem Vater angeklopft. Ich bin einfach rein und habe mein Anliegen vor ihn gebracht, weil ich Zugang hatte, weil ich wusste, ich bin nicht irgendein Vertreter, der irgendwie was verkaufen will, was wir sowieso nicht brauchen, sondern ich bin da ein Kind. Ich habe da Zugang. Da musste ich nicht lange überlegen. Das war für mich immer eine Selbstverständlichkeit. Und genauso ist es bei Gott auch. Wenn Gott mein Vater ist, dann habe ich Zugang. Dann bin ich willkommen. Und genau das habe ich gewusst. Ich bin willkommen. Und wenn er gerade keine Zeit hat, hat er gesagt, hey, du sprich mal später. Aber wir kümmern uns darum. Und genauso ist Gott auch. Ich habe Audienz bei Gott. Du hast Audienz bei Gott. Du bist zu jeder Zeit willkommen. Und noch ein viertes hier. Liebe. Gott hat unendliche Liebe für dich. Er will dein Bestes für dein Leben. Manchmal fragen wir ja, Gott, warum lässt du das zu? Ich verstehe das nicht. Was soll das? Warum? Gott hat einen Plan. Gott hat ein Ziel. Er sieht viel weiter, als wir sehen können. Manchmal sehen wir es im Nachhinein, manchmal auch nicht. Aber machen wir uns das immer wieder neu bewusst. Mein himmlischer Vater, der liebt mich zutiefst. Der liebt mich zutiefst. Mehr als irgendein Mensch es könnte jemals. Diese Liebe gilt. Egal, ob ich diese Liebe gerade ablesen kann in dem, was ich erlebe, oder ob ich es nicht ablesen kann und denke, warum? Diese Liebe gilt und das muss ich wissen. Gott als Vater gibt mir einen unverlierbaren Wert. Er hat Interesse an mir, er interessiert sich für alles, was mich bewegt. Ich habe immer Zugang und es ist eine Liebe da, das ist, muss ich wissen. Weil sonst denken wir immer, wir fühlen uns geliebt, wenn wir gerade was Gutes bekommen, dann fühlen wir uns von anderen Menschen geliebt. Aber ich muss wissen, diese Liebe ist immer da, egal wie es gerade in meinem Leben ausschaut. Und ich darf immer, immer kommen. Gott als Vater, das ist der Schlüssel zum Gebet überhaupt, zum Glauben an sich, auch zu allen weiteren Bitten des Vaterunters. Dieses Wissen, das gibt Gewissheit im Glauben. Denn nämlich, wenn Gott mein Vater ist, dann bin ich willkommen, nicht nur hier, sondern in alle Ewigkeit. Dann muss ich nicht mehr krampfhaft fragen, reicht es bei Gott? Werde ich bei ihm in seiner Herrlichkeit dabei sein? Wenn man dann doch irgendwann denkt, es könnte doch irgendwie weitergehen nach diesem Leben, es könnte doch, so wie es in der Bibel steht, nicht für alle gleich weitergehen, sondern es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Dann muss ich nicht mehr ängstlich fragen, sondern ich weiß, ich habe einen Zugang, der gilt hier. Der gilt für alle Zeiten, weil es ist mein Vater. Der wird nicht sagen, aber im Leben konntest du bei mir sein. Aber jetzt mache ich die Tür zu. Nein, ich weiß, ich bin willkommen, auch in alle Ewigkeit. Wie war es, wenn du als Kind, als Jugendlicher nach Hause gekommen bist? Wenn du geschellt hast und hast gewusst, die sind daheim? Hast du gedacht, naja, mal schauen, vielleicht machen sie auf, vielleicht auch nicht. Wenn ich nach Hause gekommen bin und geschellt habe und gewusst habe, die sind da, da bin ich selbstverständlich davon ausgegangen, natürlich machen die mir auf. Da muss ich gar nicht überlegen. Und so ist es mit Gott auch. Dass wir wissen, mein Vater, der hat Zeit für mich. Ich bin willkommen, weil ich Kind bin. Und das kann uns diese Gewissheit geben, die eben über dieses Leben hinausreicht. Das ist mein Zuhause bei Gott. Da gehöre ich hin. Und deswegen werde ich auch in Gottes neue Welt willkommen sein. Beim Beten denken wir auch oft ja so, wir müssen Gott mit unseren Bitten genau das so, diese Situation so, die Diagnose richtig stellen, damit er auch das Richtige dann auch tut. Wir müssen es möglichst so vortragen, damit es Gott auch wirklich kapiert, dass er das so und so machen soll. Und Jesus sagt hier, was wir gerade gehört haben, euer Vater weiß schon, was ihr braucht. Bevor ihr anfangt zu beten, weiß er es. Und trotzdem will er, dass wir beten. Aber wir müssen uns damit eben klar machen, wir bringen Gott keine Neuigkeiten, so wie wir anderen Leuten Neuigkeiten erzählen und sagen, hey du, weißt du schon, was mir passiert ist neulich? Wir wissen es oft nicht, aber Gott weiß das alles und trotzdem will er, weil er möchte das Gespräch mit uns. Aber bevor wir den Mund aufmachen, weiß Gott schon längst Bescheid. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass ich das genau so schildere, damit auch Gott es wirklich ganz so kapiert und auch eben, was er machen soll. Sondern es geht darum, diese Beziehung zu pflegen und ihm das hinzuhalten, was uns bewegt. Ehe wir ihn bitten, ist er mit seiner Güte, mit seiner Barmherzigkeit schon da. Das ist übrigens auch der Grund, warum manchmal Gebete anders erhört werden. Nicht, weil Gott vorher schon die Erfüllung losgeschickt hat und dachte, ah, jetzt hat er anders gebetet. Das weiß ja Gott schon. Sondern einfach, weil Gott weiß, was gut für uns ist. Und deswegen ist auch der Grund, warum Gott manchmal Dinge tut, wo wir sagen, ist ja klar, ich habe gar nicht gebetet und Gott hat es trotzdem gemacht, sehr cool. Weil Gott weiß, was auf unserem Herzen liegt. Deswegen tut er das auch manchmal so. Aber dieses Vertrauen sollten wir haben, dass Gott einen Plan hat, dass Gott es gut mit uns meint. Auch wenn Gott manchmal scheinbar Gebete nicht erhört, er hört sie vielleicht anders, als wir uns das vorstellen. Weil er hat einen viel, viel weiteren Blick als wir. Deswegen sollen wir dieses Vertrauen haben. Dann bekommen wir nämlich Ruhe in unser Herz. Dann bekommen wir Frieden in unser Herz, weil wir wissen, es ist alles in seiner Hand. Auch wenn ich vieles nicht verstehe, nicht begreifen kann, es ist in seiner Hand. Mein himmlischer Vater, der weiß, der kennt sich aus. Die Hauptsache beim Beten ist nicht, bestimmte Anliegen vorzubringen, sondern die Verbindung, die persönliche Gemeinschaft mit dem Vater. Das heißt, wenn ich bete, lieber Vater im Himmel, dann ist eigentlich schon das Wichtigste passiert, wenn ich das von Herzen meine. Weil dann ist diese Beziehung da, dann ist dieser Kontakt da, dann ist die Hauptsache schon passiert. Unser Vater, sagt Jesus. Es ist eigentlich seltsam, dass Jesus nicht beten lehrt, mein Vater, sondern er sagt, unser Vater. Warum? Es ist wichtig, was wir gerade gesehen haben, dass Gott wirklich mein Vater ist, dass ich diesen Zugang habe, dass ich Gott als Vater habe, dass ich Kind werde. Das ist wichtig. Aber warum sagt er jetzt unser Vater? Von Natur aus sind wir Massenmenschen. Wir denken, was die anderen denken, wir tun, was die anderen tun, wir fürchten uns vor dem, was die anderen sich alles fürchten und so weiter. Wir richten uns oft nach der Gesellschaft, nach der Masse. Aber wenn ich Kind werde, dann trete ich aus der Masse heraus. Umkehr zu Gott ist die einsamste Sache auf der Welt. Die muss ich allein tun. Und manchmal stehen dem viele entgegen, dass Freunde, Familie oder sonst Kollegen oder sonst wer einen Druck ausüben, deutlich oder weniger deutlich, wo ich merke, wenn ich Christ werde, doch, dann hat das was zu bedeuten. Aber wenn ich diese Umkehr gemacht habe, wenn ich Kind geworden bin, wenn ich diesen Schritt gegangen bin, dann mache ich die wunderbare Entdeckung, ich bin nicht allein. Diesen Schritt muss ich zwar allein gehen, den kann mir niemand abnehmen, nicht meine Eltern, meine Kinder, nicht meine Verwandten oder sonst irgendjemand. Diesen Schritt muss ich allein gehen, aber wenn ich ihn gegangen bin, dann mache ich die Erfahrung, ich bin nicht allein. Ich bin ja in einer großen Menge. Alle, die zu Jesus Christus gehören, das sind meine Geschwister. Und damit meine ich nicht nur jetzt 100, 120, die heute Morgen hier sind, sondern ich stehe in einer viel, viel größeren Reihe. Ich stehe in einer Reihe mit zigtausenden, auf dieser ganzen Welt. In allen möglichen Sprachen, in allen möglichen Hautfarben, zu allen möglichen Zeiten auch. Ich stehe in einer Reihe. Ganz hinten steht vielleicht Petrus oder Paulus und so weiter. Ich bin in dieser Reihe von allen, die zu Christus gehören. Das ist gigantisch, wenn ich weiß, da gehöre ich hinein. Das ist meine Familie, ich habe eine Riesenfamilie. Deswegen sagt Jesus, unser Vater, mach dir klar, du bist in einer ganz großen Gemeinschaft. Der Vater ist nicht dein Privatbesitz, wo du sagst, der gehört nur mir. Das gibt es ja bei Kindern so, ich darf auf dem Papa seinen Schoß sitzen oder bei der Mama oder so oder bei der Oma, der gehört mir. Und manchmal machen wir Christen das auch so, dass wir denken, oh Gott, der gehört aber mir. Und dann sehen wir den anderen Christen nebendran, der uns vielleicht nicht so taugt. Und dann denken wir, naja, ein bisschen gehört er ihm auch, aber eigentlich gehört er mir. Und Gott macht damit klar, hey, unser Vater, das heißt, er gehört uns allen. Er gehört nicht nur mir, er gehört mir ganz persönlich, ja. Aber er gehört auch dem Christen neben mir. Und das ist auch der Grund, dass wir bei jedem Vater unser erinnert werden, hey, wie steht es eigentlich mit deinen Geschwistern? In welchem Verhältnis stehst du da? Ist da irgendwas zwischen den Geschwistern, wo du ausräumen solltest, wo du sagst, das passt nicht zu Geschwistern, so gehen Geschwister nicht miteinander um? Damit erinnern wir uns jedes Mal daran und sagen, hey, ich bringe das in Ordnung, das soll nichts zwischen uns stehen. Diese große Gemeinschaft der Nachfolger, mit denen muss ich auch in der Ewigkeit ja auskommen. Also von daher sollte ich lieber hier schon das in Ordnung bringen. Ich stehe in dieser großen Gemeinschaft und ich bin kein Einzelkind, sondern ich gehöre in diese Gemeinschaft hinein. Und der Vater ist nicht mein Besitz. Zum Schluss noch drei Fragen. Erste Frage, kann man so einfach Vater sagen? Für manche ist es kein Problem. Die haben gute Erfahrungen mit ihren Eltern gemacht. Aber es gibt Menschen, die haben ganz schwere Erfahrungen mit ihren Eltern gemacht. Die haben vielleicht gehört, aus dir wird sowieso nie etwas. Was bist denn du überhaupt? Oder es hat eine Mutter mal im Beisein ihres Kindes zu anderen gesagt, also unseren Sohn, den wollten wir eigentlich gar nicht, den wollten wir abtreiben, ganz ernst. Was macht das mit einem Kind? Das begleitet das Kind, bis es alt wird. Diese Sachen, was hineingesagt worden ist, direkt oder indirekt in ihr Leben, das macht mit einem Kind etwas, macht mit der Person etwas bis zum Ende ihres Lebens. Oder wenn ein Vater ständig betrunken war oder das Kind geschlagen hat und ständig nicht da war, dann denkt das Kind, unser Vater, denkt er sich, mein Vater, nee, ich habe genug, dass ich jetzt mit dem Vater nichts mehr zu tun haben muss, mit meinen Eltern. Dann übertrage ich das auf Gott und das blockiert mich. Das wird mich blockieren an diesen, genau an diesen Punkten auch. Wenn nämlich Gott, ich denke, dass Gott so ist wie meine leibliche Eltern, dann würde ich sagen, was wert? Nein. Und dann beginnt dieses Kind, seinen Wert selber erarbeiten zu müssen. Weil es denkt, ja, genau so ist auch Gott. Es ist genau umgekehrt. Dass Gott nicht unsere Eltern auf Gott weisen, sondern Gott auf die Eltern weisen. Nämlich in der Bibel heißt es, Apostel Paulus schreibt mal, ich beuge meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Wörtlich heißt es hier, von dem alle Vaterschaft ihren Namen hat. Das heißt, die Bibel sagt, die sagt nicht, schaut eure Väter, eure Eltern an und dann wisst ihr, wie Gott ist. Das sagt die Bibel nicht. Sondern die sagt, lass dir sagen, wie Gott ist und dann weißt du, wie Eltern sein sollten. Und Eltern versagen immer wieder. Warum? Weil wir alle Menschen sind. Jeder von uns versagt. Egal, ob wir Eltern sind oder nicht, oder Eltern mal irgendwann werden. Wir versagen alle. Das heißt, wir sind nie so, wie Gott sich das vorstellt. Auch nicht als Eltern. Und deswegen müssen wir davon loswerden, dass wir frei werden, dass wir nicht das übertragen und das auf Gott übertragen. Deswegen erzählt Jesus zum Beispiel die Geschichte vom verlorenen Sohn und sagt, so ist Gott. Der hat offene Arme für dich. Du kannst jederzeit kommen, wenn du umkehrst zu ihm. So ist Gott. Gott ist jemand, wo du Schutz und Geborgenheit findest, wo du Liebe und Vergebung, wo du Geduld und Verstehen, wo du auch ein Ja und auch ein Nein zur rechten Zeit bekommst. Gott ist ja auch nicht der, der mir bloß alles durchgehen lässt. Das ist das, was die Bibel meint, wenn sie von Vater spricht. Und erst von diesem Bild her können wir erahnen, was auf dieser Erde Vatersein im Letzten bedeutet. Deswegen, wenn du Schwierigkeiten an diesem Punkt hast, wenn du sagst, ja, kann man einfach Vater sagen, oh, ich habe die Fragen gar nicht, kann man einfach Vater sagen, wenn da Schwierigkeiten da sind, das muss geklärt werden. Das kann geheilt werden durch Gott selber. Das braucht manchmal längere Zeit. Aber wenn ich es bei mir vergrabe, wird sich nichts verändern. Erst wenn ich es ans Licht bringe, ich muss es ja nicht hier vor allen ausbreiten, aber vor einzelnen Leuten, die mir helfen, das vor Gott zu bringen, dass ich es im Gebet vor Gott bringen kann, dass ich sage, ja, ich habe darunter gelitten, unter diesem Ausspruch. Das hat er vielleicht gar nicht dran gedacht. Manche machen das bewusst so, manche Eltern einfach. Manchmal, manche Sachen macht man unbewusst. Dass man diese Dinge im Gebet vor Gott bringt und darum um Heilung bittet. Und das braucht auch eine längere Zeit. Aber es ist wichtig, weil sonst bleibe ich immer bei dem Hängen und denke, Liebe? Nee, Gott kann mich nicht lieben. Zugang? Meine Eltern haben nie, da konnte ich nie wirklich mit denen mal echt reden. Interesse haben sie auch an mir eigentlich gar nie gehabt. Und einen Wert habe ich auch keinen gehabt daheim. Ob ich da war oder nicht, das hat überhaupt keinen interessiert. Gott ist ganz anders als unsere Eltern, weil wir alle versagen. Und deswegen ist es wichtig, dass das geheilt wird. Eine zweite Frage, warum denn Vater sagen? Ist denn Gott ein Mann? Dieser Vater im Himmel, von dem Jesus spricht, der handelt oft auch so, wie Mütter handeln. Eine Stelle heißt auch ganz wörtlich, Gott tröstet, wie eine Mutter ihn tröstet. Ja, was jetzt? Ist jetzt Gott ein Mann oder ist eine Frau oder wie oder was? Das sprengt unsere Denken. Wir denken so eng hier in unserer Welt. Es geht nicht darum zu sagen, aber Gott ist für einen Mann. Nein, es geht darum, nicht darum, dass wir geschlechtsspezifisch hier das zu verstehen haben. Gott ist kein Mann, Gott ist keine Frau. Gott ist der ganz andere. Und er sprengt unsere Vorstellungen. Aber Jesus sagt, wir sollen Vater sagen. Warum? Wahrscheinlich, weil damit Kraft drin steckt, dass wir wissen, der hat Macht, der kann etwas verändern. Und in diesem Wissen ein machtvoller Vater und gleichzeitig ein liebevoller Vater. So sollen wir uns das vorstellen. Übrigens ist Gott kein Daddy, der einfach alles so machen muss, wie ich mir das vorstelle, sondern Gott ist erhaben, wie wir am Anfang gesehen haben. Der muss nicht alles tun, wie ich das will. Der hat Macht und trotzdem ist er mir ganz nahe und will mir helfen, in meinem Leben zurechtzukommen. Noch eine letzte Frage. Unser Vater oder Vater unser? Ja, was jetzt? Dieses Gebet steht ja im griechischen Urtext. Und da ist es so im Griechischen, dass als erstes Vater steht und dann danach unser. Und Luther hat es in der Bibel so übersetzt, Vater unser, so wie die Satzstellung da ist. Im Katechismus hat er es umgedreht, unser Vater, so wie es einfach besser fließt. Aber dort hat er es behalten. Wahrscheinlich mit dem Hintergedanken, dass er gesagt hat, entscheidend ist Vater. Das ist das Wichtigste, dass das als erstes kommt. Und deswegen hat es sich in der Christenheit so eingebürgert, Vater unser, um das zu betonen. Weil der Vater ist der Schlüssel zum Herzen Gottes. Und deswegen ist es letztendlich eigentlich unwissend, ob wir Vater unser oder unser Vater sagen. Entscheidend ist, ob wir von Herzen Vater, himmlischer Vater sagen können. Dass ich diesen neuen Status als Kind habe. Vielleicht stellt jetzt jemand die Frage und denkt sich, darf ich meinen Vater sagen? Muss ich dann immer unser Vater sagen, auch wenn ich ganz allein bin? Natürlich darf ich das sagen. Aber immer in dem Wissen, es ist nicht mein Besitz. Der gehört nicht nur mir, sondern ich habe ganz, ganz viele Geschwister. Wie viele Menschen leben als geistliche Waisen? Die wissen nichts von diesem himmlischen Vater oder wollen nichts von ihm wissen. Aber wir als Kinder Gottes haben einen Hirten. Der Himmel steht offen. Wir haben einen Vater und jetzt kann kommen, was will. Gottes segnendes, liebenvolles Wirken ist über uns, was wir am ersten Lied gesungen haben. Was kann uns da umwerfen, auch in diesem neuen Jahr? Was kann uns aus den Angeln heben in diesem neuen Jahr, wenn ich diesen liebenden Vater an meiner Seite habe? Solange ich diesen Kontakt habe, diesen Kontakt nicht abreißen lassen, von seiner Seite ist alles klar. Er sendet permanent. Ich muss bloß die Frequenz einstellen. Und ich muss eben in Kontakt mit ihm treten. Durch Jesus Christus kann ich das zu jeder Zeit. Ich habe Zugang, ich habe seine Liebe in meinem Herzen. Ich weiß, dass er sich für mich, für mein Leben interessiert und ich bekomme von ihm einen unendlichen Wert. Deswegen können wir zu ihm sagen, aber lieber Vater. Amen. Lieber Vater, hab Dank, dass du unser Vater sein willst. Das ist großartig und wir denken oft gar nicht drüber nach. Es ist gigantisch, dass du als der Weltenschöpfer und Lenker und Richter zu uns Vater sein willst, für uns Vater sein willst. Du weißt, was uns davon hindert, was uns abhält. Wir bitten dich, dass wir ernsthaft prüfen, wo wir merken jetzt, oh Mann, ich weiß gar nicht, ob ich dieses Kind bin, ob ich schon Kind geworden bin, dass wir offen werden dafür, dass wir sagen, okay, ich möchte ab heute Kind sein, dein Kind, weil das ist das Beste, was es gibt. Es gibt mir etwas, was ich nirgendwo anders bekomme. Wir sagen dir das jetzt in der Stille, was uns bewegt, dass wir dir das hinhalten, auch vielleicht für irgendwelche Verletzungen, wo unsere Väter ja, versagt haben und uns da verletzt haben und wir da Heilung brauchen. Danke, Vater, dass du da bist und dass du für uns so viel Liebe hast. Amen.